Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch nochmals an den Auftrag des Dienstes erinnern, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur zu mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, denn ich möchte nicht, dass sie so wie du Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der zu dem Leib Christi gesandt wurde. Heute werde ich darüber sprechen, ein Ebenbild Gottes zu sein. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ein Herz für Gott haben und bereit sein wollen, für sein Erscheinen und seinen vollkommenen Willen aus Gnade durch Glauben tun wollen. Diese Botschaft ist denen gewidmet, die Gottes Plan in ihrem Leben, in der Zeit, die uns noch bleibt, erfüllen wollen. Zum Zeitpunkt der Schöpfung lesen wir in 1. Mose 1, Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Auch das Trockene und die Meere waren an einem Ort versammelt. 1. Mose 1, Vers 10. Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann begann das Gras und die Vegetation zu wachsen. In 1. Mose 1, Vers 12. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Dann bestimmten Sonne und Mond die Länge eines jeden Tages. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 18. Und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Die Wesen im Wasser und in der Luft wurden erschaffen. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 21. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Dann schuf Gott die Tiere, die auf dem Trockenen lebten. Wir lesen darüber in 1. Mose 1, Vers 25. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Jedes Mal sagte Gott, dass es gut war. Es war gut, weil es zu dieser Zeit vollkommen gemacht wurde. Jeder Teil versorgt etwas anderes im Rest der Schöpfung. Wenn Gott sagt, dass etwas gut oder vollkommen ist, kannst du es nicht verbessern. Der Mensch glaubt an die Evolution, aber ich glaube, dass die Bibel diese Idee nicht unterstützt, denn das, was er geschaffen hat, war gut. Ich sehe Beweise für eine Rückentwicklung aufgrund der zunehmenden Sünde in dieser Welt. Paulus schreibt darüber in Römer 8, Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Laut der Wissenschaft ist der Mensch nur ein weiteres Säugetier, aber das ist eine Lüge. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 26. Also aus 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Nach dem Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, unterscheidet den Menschen von allen anderen Tieren. Der Mensch ist nicht Teil des Tierreiches. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen. Als Gott den Menschen schuf, sagte er nicht, dass es auch gut war. Der Begriff Ebenbild in Strong's ist die Nummer 6754 und ist abgeleitet von einer ungebrauchten Wurzel, die Schatten bedeutet, ein Phantom, eine Illusion, eine Ähnlichkeit, daher eine repräsentative Figur, besonders ein Bild. Dieser Begriff Ebenbild bedeutet eine Ähnlichkeit oder eine repräsentative Figur. Der Mensch wurde also geschaffen, um Gott widerzuspiegeln und ihn zu repräsentieren. Die ganze Schöpfung wurde der Eitelkeit und Leere unterworfen, nachdem die Sünde in die Welt kam, in der Hoffnung, dass der Mensch umkehrt und richtig wirkt und stattdessen vom Geist gelenkt und geführt wird. Paulus schreibt erneut in Römer 8, Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Der Menschheit wurde nach der Schöpfung Zeit gegeben zu lernen, aber sie tat nicht Buße. Petrus schrieb in 2. Petrus 3, ich lese die Verse 5 bis 7. 2. Petrus 3, Vers 5. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt, bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Die Erde war vor der Sintflut nicht in Ordnung, und auch die Schöpfung litt, weil die Sünde zunahm. Heute haben wir die gleiche Situation, und der Mensch zerstört mit Hilfe des Teufels Gottes Erbe. Gott sagt, dass er die Erde zerstören wird am Tag des Gerichtes mit Feuer, um den Menschen am Ende noch mehr Zeit zu geben, um Buße zu tun. Die Sünde kam durch Adam. Eva wurde verführt durch die Erkenntnis der guten Dinge, die nur einen zeitlichen Nutzen für ihr Leben auf diesem Planeten hatten. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Auch Gottes Pläne für den Menschen waren mit der Schöpfung nicht abgeschlossen. Er hat immer noch große Pläne, aber diese mussten wegen der Sünde auf Eis gelegt werden. Paulus schrieb in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Wissen um das Gute ist vergeblich, wenn man nicht Gottes ursprüngliche Absicht für die Schöpfung versteht. Salomo schrieb in Prediger 6, und ich lese die Verse 9 bis 12. Prediger 6, Vers 9. Besser ist der Anblick der Augen als das Umherschweifen der Begierde. Auch das ist Eitelkeit und Verdruss des Geistes. Was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt, und es ist bekannt, was ein Mensch ist. Er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben, während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, in der überarbeiteten Ausgabe, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf Seite 6, heutzutage scheint Erfolg das Schlagwort in den meisten Gemeinden zu sein. Wenn etwas erfolgreich ist, muss es gut sein. Dennoch haben einige der gottlosesten Menschen in der Welt den größten Erfolg. Viele Menschen lügen, betrügen und stehlen, um Erfolg zu haben. Ich sage nicht, dass es böse ist, erfolgreich zu sein. Aber sich weltlichen Erfolg als Ziel zu setzen, ist ein Irrtum, der leider Eingang in die Gemeinden gefunden hat. Selbst wenn du Erfolg hast, was besitzt du denn dann wirklich? Du hast etwas erreicht, was nur vorübergehenden Wert hat. Die Gemeinde sollte heute Gottes vollkommenen Willen und einen engeren Wandel mit Gott durch Buße suchen. Gott kann ein Wunder für deine Firma tun, aber es ist wichtiger, dass du am Ende Gott kennst. So ist die Gemeinde heute voll von guten Dingen, anstatt das Reich Gottes zu suchen. Wir lesen in Jeremia 9, Verse 22 und 23. Jeremia 9, Vers 22. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Der Teufel ist der Gott dieser Welt. So kann er für eine kurze Zeit mit deinem eigenen Verstand für weltlichen Erfolg sorgen. Du denkst vielleicht sogar, dass du ohne Gott so schlau bist. Du kannst eine hohe Position in dieser Welt erlangen, aber nicht, ohne einige Kompromisse bei der Moral einzugehen. Die Welt kümmert sich nicht um den göttlichen Willen, reine Motive, sondern liebt einfach nur das Geld. Sie glauben nicht, dass Gott ihnen irgendetwas geben wird. Und die Wahrheit ist, dass er es nicht tun wird, so wie sie es angehen. Paulus schrieb in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Gott wird der Menschheit ein großes Erbe und alles in Christus geben. Die Welt will ihr Erbe jetzt, aber sie kann es nicht mitnehmen. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Verse 6 und 7. 1. Timotheus 6, Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Gott setzte den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in den Garten Eden und sagte Adam, er solle nicht von diesem Baum nehmen. Er stellte auch den Baum des Lebens dorthin. Gott gab der Menschheit einen freien Willen. Jeder muss jetzt wählen zwischen dem Leben, das aus dem Wissen kommt, das Gott zur Verfügung stellt, und dem Wissen, das du dir selbst holen kannst, ohne auf Gott zu warten. Wenn du die Erkenntnis Gottes willst, gehört dazu eine persönliche Beziehung zu ihm und das Kennenlernen Gottes und das Verstehen, indem du Jesus zum Herrn machst. Der Psalmist schreibt in Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Salomo schreibt auch in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Ein Leben ohne Gottes Führung bringt den Tod. David schreibt darüber im Psalm 37, Vers 34. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg, so wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Wir lesen auch in Jesaja 40, Verse 30 und 31. Ich lese aus dem Buch Jesaja, Kapitel 40, Vers 30. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesus ist auch heute noch das Ebenbild Gottes, weil er nie gesündigt hat. Paulus schrieb in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hatte alle Autorität, aber er erniedrigte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und überwand das Kreuz. Paulus schrieb in Philipper 2, ich lese die Verse 5 bis 11, Philipper 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der große Auftrag wurde den Aposteln gegeben, und nicht jedem, weil sie seine Gebote hielten. Diese Jünger waren seine Repräsentanten, weil sie Jesus folgten und am Ende treu waren. Wir lesen in Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Durch Gottes Gnade wurde der große Auftrag zu ihren Lebzeiten erfüllt, wie wir im letzten Vers des Markus-Evangeliums sehen. Wir lesen in Markus 16, Vers 20. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Die Gemeinde hatte einen guten Start, indem sie Jünger machte. Heute macht sie keine solide Gemeinde, denn sie baut auf Bekehrungen und nicht auf Jünger. Einige wenige sind gesalbt, aber weil die meisten ihren Verstand gebrauchen, sind sie stattdessen damit beschäftigt, die Lügen des Feindes weiterzugeben. Sie erzählen anderen von Dingen, die nur Theorie sind und nicht, was sie als Frucht in ihrem eigenen Leben haben und in der Anfechtung bewährt ist. Es sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Wort Zeugen in Strongs ist die Nummer 3144 und ist von unsicherer Verwandtschaft mit einem Wort, das bedeutet ein Zeuge, wörtlich oder bildlich, analog ein Märtyrer, Zeugnis, ein Zeuge. Wir sollten Zeugen sein, anstatt hinauszugehen und zu bezeugen. Es braucht viel mehr, um ein Zeuge zu sein, da du in diesem Prozess vielleicht sterben musst. Also stelle sicher, dass du die Kosten berechnest, bevor du anfängst, Jesus nachzufolgen. Um ein Zeuge zu sein, musst du ein Kanal Gottes sein und einfach ein Zeugnis davon geben, wie er es durch dich getan hat, indem du ein heiliges Leben lebst und ihm nachfolgst. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34 und 35. Ich lese aus Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist das, was den Menschen mehr helfen wird zu glauben, als jedes Wunder. Gottes Liebe, die durch uns leuchtet, ist ein Kennzeichen dafür, dass wir das Ebenbild Gottes sind, denn Gott ist Liebe. Johannes schrieb in 1. Johannes 4, Verse 7 und 8, ich lese aus 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Die Gemeinde nimmt heutzutage die Verse in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 aus dem Zusammenhang und wendet dies auf jeden Bekehrten an und es beweist, dass sie ihren Verstand gebrauchen und versuchen, die Dinge Gottes zu verstehen. Wir können Gott nicht gefallen mit unseren Versuchen zu evangelisieren oder das zu verbessern, was Gott durch seinen Geist tut. Paulus war einer der größten Missionare, die Gott vorbereitet und gebraucht hat. Wir lesen darüber in Apostelgeschichte 9 und ich lese die Verse 10 bis 20. Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Dein Leben sollte ein Ebenbild Gottes sein. Basierend auf dem, was Gott dir sagt, was du jetzt tun sollst. Du musst deine Meinungen verlieren, um ihn zu repräsentieren. Dein Leben ist nicht mehr länger dein eigenes. Im Reich Gottes kommt alles aus dem Wort. Wir lesen in Hiob 33 und ich lese die Verse 14 bis 16. Hiob 33, Vers 14. Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie. Gott muss einige in den Schlaf versetzen, damit sie ihn hören können, weil ihr Verstand tagsüber zu sehr beschäftigt ist. Sei nicht so begeistert, wenn Gott immer durch Träume und Visionen zu dir spricht, wenn deine Augen geschlossen sind. Das ist ein Zeichen dafür, dass dein Verstand zu beschäftigt ist, angezogen von dieser Welt. Ananias war ein Jünger, aber er hat vielleicht nicht gelernt, seine Stimme deutlich genug zu hören, sodass er nachts durch eine Vision hören musste. Gott muss die Arbeit durch dich tun, ohne deine Hilfe. Auf diese Weise bekommt er die Herrlichkeit. Erinnere dich daran, was Jesus gesagt hat. In Matthäus 7, Vers 22 und 23. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die Schöpfung des Menschen ist niemals vollständig, ohne dass Gott im Mittelpunkt steht und die Entscheidungen trifft. Genauso ist deine Errettung nicht vollständig, wenn du lediglich den Heiligen Geist empfängst oder Jesus zu deinem Retter machst. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Du solltest deine Verbindung zu Gott nutzen, um deine von Gott gegebenen Aufgaben und Berufungen in diesem Leben zu beenden. Paulus schrieb in Epheser 2, Verse 8 bis 10. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Wort bereitet in Strongs ist die Nummer 4282 und bedeutet im Voraus einrichten, wörtlich oder bildlich. Vorher bereiten, vorher vorbereiten. Nichts geschieht ohne Jesus und ihn, der durch seinen Geist die Arbeit durch dich tut. Paulus schreibt, dass er selbst ein Ergebnis des Werkes Gottes war. Jesus sagte in Offenbarung 3, 19 und 20. Offenbarung 3, Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen, und er mit mir. Wenn du die Türe deines Herzens nicht für Korrektur und Überführung öffnest, dann kannst du nicht behaupten, dass du sein Werk bist. Mache Jesus jetzt zum Herrn. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 9, wie Paulus zu Christus kam. Er wurde nicht gerettet, indem er ein einziges Gebet sprach, sondern er wurde getauft, weil er Buße tat von toten Werken und als Teil seiner Umkehr anfing, in den Synagogen die Wahrheit zu sagen, dass Jesus der Christus ist. Er musste auch das Evangelium zu den Heiden bringen, was einige Leiden einschloss. Um deine Errettung zu vollenden, tust du die Werke, die er für dich vorbereitet hat. Das ist auch der Beweis dafür, dass du auf Gott hörst, Gott an die erste Stelle setzt und glaubst, dass alle Dinge bei Gott möglich sind. Jesus sagt in Matthäus 25, Verse 1 bis 4. Matthäus 25, Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Die törichten Jungfrauen verließen sich auf ihren gesunden Menschenverstand und ihre Vernunft, anstatt dem Heiligen Geist zu gehorchen. Das Öl steht für göttliche Weisheit, die durch den Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist erlangt wird. Also nimm etwas davon. Jesus wird bald wiederkommen. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Verse 18 bis 20. 1. Korinther 3, 18. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Du magst ein Apostel mit einer hohen Berufung für dein Leben sein, aber er hat dich schon im Voraus mit den notwendigen Eigenschaften vorbereitet. Allerdings musst du damit beginnen, der Wahrheit am Anfang zu gehorchen. Paulus schrieb darüber in Galater 3, Verse 1 bis 3. Galater 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Überführung kommt durch die Milch des Wortes. Die Milch ist die grundlegende Wahrheit, die du brauchst, um zu gehorchen und durch Überführung die maximale Veränderung zu bewirken. Das ist notwendig, auch wenn es unbequem ist. Paulus schreibt in Römer 8, Verse 22 bis 29. Ich lese aus Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Du wartest vielleicht auf Gott, aber Gott wartet auf dich, dass du aufhörst, Ausreden für jede Sünde und jeden Ungehorsam zu finden. Wenn du jetzt Ausreden hervorbringst, wirst du später Ausreden dafür finden, dass du nicht der bist, der du sein sollst. Gott erwartet nicht von dir, dass du wie jemand anderes bist, sondern er hat dich dazu berufen, wie Christus zu sein. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus hat willentlich nichts für sich selbst getan. Er verleugnete sich völlig, damit Gott, der Vater, durch ihn wirken konnte und der Vater tun konnte, was auch immer er wollte. Jesus war das Ebenbild Gottes. Paulus schrieb in Kolosser 1, Vers 15 und 16. Kolosser 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Durch das, was Jesus getan hat, hast du die Chance, auf die gleiche Weise ein Sohn Gottes zu sein, indem du dich selbst verleugnest und ihn repräsentierst. Johannes schrieb in 1. Johannes 3, ich lese die Verse 1 bis 3. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Wenn du wiedergeboren bist, musst du wählen, wem du dienen willst. Paulus schrieb in Römer 8, Verse 13 und 14. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Nur diejenigen, die sich dafür entscheiden, vom Geist geführt zu werden, werden Söhne Gottes. In der Amplified Bibel, einer erweiterten Übersetzung, heißt es in Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Gesetz des Fleisches lebt, werdet ihr sicherlich sterben. Wenn ihr aber durch die Kraft des Heiligen Geistes die bösen Taten, die der Körper hervorruft, gewohnheitsmäßig tötet, auslöscht, abtötet, werdet ihr wirklich und wahrhaftig ewig leben. Du überwindest die Sünde, indem du dich selbst verleugnest und dein Kreuz auf dich nimmst. Das Fleisch wird aktiviert, indem es den körperlichen Bedürfnissen dient, basierend auf dem Wissen, was gut ist. Aber diejenigen, die vom Geist kontrolliert werden, hören auf zu sündigen. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Manche sagen, Gott hat uns ein Gehirn gegeben und erwartet, dass wir es gebrauchen, anstatt Gott zu fragen. Doch diejenigen, die von der fleischlichen Natur beherrscht werden, werden sterben und sich dem Gericht stellen. Jakobus schreibt in Jakobus 1 und ich lese die Verse 12 bis 15. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Du kannst die Krone des Lebens jetzt haben. Die Krone wird denjenigen gegeben, die Gott fragen und zeigen, dass sie die Antworten, die sie in diesem Leben brauchen, von Gott bekommen, anstatt ihren eigenen Verstand zu gebrauchen. Sie beweisen, dass Gottes Wege besser sind. Gottes Antwort ist vielleicht keine schnelle Lösung und kann sogar töricht erscheinen, wenn du fleischlich bist. Jesus lehrte uns auch, wie wir beten sollen. In Matthäus 6, Verse 9 bis 12. Matthäus 6, Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Menschen beten für viele Dinge, die Teil ihrer eigenen Pläne sind, aber uns wird gesagt, dass wir für Gottes vollkommenen Willen beten sollen. Gott erlaubt uns, für unsere tägliche Nahrung zu beten, aber das ist alles. Begabt zu sein ist auch Teil deiner Berufung und er erlaubt dir, diese Dinge zu tun, aber irgendetwas ohne Gott zu tun ist niemals so, wie Gott es beabsichtigt. Gott lässt bestimmte Dinge auf der Erde geschehen, nur um das Leben bequemer oder handhabbarer zu machen. Edison entdeckte zum Beispiel die Glühbirne und viele andere Dinge, aber Gott erlaubte dies. Auf die gleiche Weise gab Jesus den Aposteln die Autorität, Gott zu den Dingen zu hören, die gebunden oder freigegeben werden mussten, weil sie ihn repräsentierten und sein Reich jetzt hier ist. Die Gemeinde sollte von Gott hören und die richtigen Dinge zur richtigen Zeit unter seiner Autorität im Reich Gottes zulassen und in der richtigen Weise einsetzen. Im Projektmanagement definiert man den sogenannten kritischen Pfad. Wenn eine Aktivität nicht auf dem kritischen Pfad liegt, wird sie keine Verzögerung in der Gesamtdauer des Projektes verursachen. Wenn jedoch eine Aktivität auf dem kritischen Pfad ist und sich verzögert, dann wird sich auch das Projekt verzögern. Wenn du etwas lange genug aufschiebst, wird es auf dem kritischen Pfad landen. Gott weiß, wann Dinge getan werden müssen, auch wenn es sinnlos erscheint. Deshalb musst du die Dinge tun, wenn er es sagt. Er ist der Herr. Wenn du den Willen Gottes tun willst, musst du die Dinge zur richtigen Zeit tun und mit dem Herrn im Gleichschritt bleiben. Ansonsten fällst du zurück. Wenn du immer in Eile bist, wirst du das Detail verpassen. Dann gerätst du immer mehr in Verzug, immer mehr unter Druck und irgendwann musst du eventuell langsamer werden oder du wirst sogar ärgerlich. Jakobus schrieb darüber in Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Der Teufel versucht, die Geschwindigkeit, mit der dein Gehirn arbeitet, mit Smartphones, modernem Fernsehen, wechselnde Bilder und Computerspielen zu verändern. Schon jetzt haben viele keine Geduld mehr zum Zuhören. Wenn du einen alten Film nimmst, wäre er zu langsam für dich, wenn es nicht etwas ist, was dich interessiert. Unsere Kinder dürfen zum Beispiel schon mit 5 Jahren ein eigenes Smartphone haben. Durch die Geschwindigkeit der weltlichen Informationen wird der Verstand unserer Kinder so angepasst, dass sie Gott nicht leicht hören können, weil sie nicht zuhören werden, wenn die Informationen nicht in einem schnellen Tempo an sie herangetragen werden. Jesus sagte in Matthäus 18, und ich lese die Verse 15 bis 22. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter 4 Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn 2 von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis zu 7 Mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis 7 Mal, sondern bis 70 mal 7 Mal. Petrus wollte wissen, wie oft er vergeben musste, bevor er etwas festlegen und eine Regel aufstellen konnte, anstatt einfach weiter zu vergeben. Aber Gottes Grenzen beruhen nicht darauf, wie oft jemand etwas Falsches tut. Sie basieren auf dem, was Gott entscheidet. Wenn du 490 Mal vergeben musst, dann tust du es. Du hast nicht das Recht, etwas zu binden, nur weil diese Sünde 1000 Mal begangen wurde. Die Schriftstelle über Binden und Lösen wird oft aus dem Zusammenhang gerissen zitiert, aber sie soll von einem Apostel verwendet werden, der den Herrn hört. Du magst gesetzlich und unversöhnlich sein, aber wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben werden. Paulus schrieb darüber in 2. Korinther 2, Vers 10. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus. Ich kann leicht vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Ich mag es, wenn sein Wille getan wird, auch wenn das bedeutet, dass ich mich unwohl fühle. Ich möchte nicht, dass etwas getan wird, nur damit ich mich wohlfühle. Dies ist eine Eigenschaft eines wahren Leiters. Jakobus schrieb in Jakobus 2, und ich lese die Verse 3 bis 6. Jakobus 2, Vers 3. Und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr dann nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Eine bequeme Gemeinde, die den Reichen dient, will bald alle Vorteile, ohne jegliche Verantwortung zu tragen und Reife zu haben. Die besten Gedanken des Menschen haben keinen ewigen Zweck, sondern sind von Natur aus egoistisch. Nur Gott weiß, was zu tun ist und ist qualifiziert, Entscheidungen zu treffen. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 5, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Ich genieße die Freiheit vom Denken und höre stattdessen auf Gott, denn ich möchte, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht und ihn repräsentiert. Jeder hat eine Chance, seinen Lauf aus Gnade durch Glauben auf dieser Erde zu beenden, bevor er wiederkommt. Wenn du keine Gerechtigkeit hast, die immer das Richtige tut und ein gottesfürchtiges Leben führt, wie willst du dann bereit sein? Paulus schrieb in Titus Kapitel 2 und ich lese die Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist, bedeutet das nicht, dass jeder auf diesem Planeten gerettet wird. Diejenigen, die seine Errettung ernst nehmen, verleugnen sich täglich selbst. Du verleugnest dich selbst, alles, was nicht von Gott kommt. Gott hat dein Leben erlöst, weil du vorher gesündigt hast. Wenn du dich jetzt nicht selbst verleugnest und an Gott und das, was Gott bereitgestellt hat, glaubst, wie willst du dann gerettet werden? Es gibt hier einen Prozess, wie Paulus in Vers 14 schreibt. Erstens, Erlösung deines Lebens und dass er dich besitzt, seine Herrschaft. Zweitens, Abkehr von der Ungerechtigkeit, indem man sich dem Geist der Wahrheit hingibt. Drittens, Reinigung von alten Sünden durch Buße von toten Werken und ein reines Gewissen gegenüber Gott. Viertens, heilig oder besonders gemacht werden, indem man täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Und fünftens, eifrig sein für gute Werke, die er im Voraus geplant hat. Noah Webster definierte eifrig als warmherzig engagiert oder leidenschaftlich bei der Verfolgung eines Ziels. Du kannst nicht heiß sein, wenn du nicht Gott selbst nachjagst und die Werke tust, die Gott für dich vorgesehen hat zu tun. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Sein Königreich ist jetzt hier durch den Geist und du hast die Möglichkeit, seine Stimme zu hören. Doch die Menschen wollen detaillierte Antworten, aber solche Informationen bekommt man im Reich Gottes erst, wenn man zerbrochen ist. Jesus beschrieb den guten Boden, der vorbereitet wurde. Jesus sprach darüber in Lukas 8, Vers 15. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaften Ausharren. Ein reines Herz ist nicht an schnellen Lösungen interessiert, sondern an Früchten, die mit Geduld, mit dem richtigen Motiv, der richtigen Einstellung zur richtigen Zeit hervorgebracht werden. Das zu tun, was Gott sagt, aber zur falschen Zeit, ist sowieso Sünde. Du kannst die richtige Frucht nicht schnell hervorbringen. Du musst langsam vorgehen, um dieses Detail vom Heiligen Geist zu bekommen. Handle nach dem, was Gott sagt, und verpasse nicht das Detail, sonst wirst du irgendwann ohne Sanftmut abstürzen. Paulus schrieb in Galater 5, Verse 22 und 23, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Nach dem Abschluss meiner Promotion nahm ich einen Job an, als ich gerade erst verheiratet war. Und ich hatte ein Haus. Alles sah gut aus. aber es war nicht gut. Ich betete über diese Dinge, aber es war nicht genug. Ich wollte ihn kennenlernen. Paulus fuhr fort in Galater 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Nach dem Sündenfall konnte Gott immer noch durch Gnade mit dem Menschen kommunizieren, aber die Sünde nahm zu. Der Rest von Gottes Schöpfung war Gottes Ordnung untergeordnet, obwohl der Mensch durch die Sünde verdorben wurde. Dinosaurier existierten, aber sie töteten den Menschen nicht, obwohl der Mensch sündig war. Adams eigene Söhne stritten sich um und Kain wurde eifersüchtig und tötete Abel. Trotz all dieser Probleme in seiner nahen Verwandtschaft wandelte Henoch mit Gott. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Es hat seinen Preis, jemanden persönlich kennenzulernen, und beinhaltet eine Veränderung des Lebensstils. Henoch brachte keinerlei Ausreden, suchte eine Beziehung zu Gott, hörte fleißig im Glauben. Henoch hatte keine Vergebung der Sünden, sondern verließ sich auf Gottes Barmherzigkeit. Wir lesen darüber in 1. Mose, Kapitel 5, Verse 23 und 24. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn weggenommen. Es dauerte eine Weile, bis Henoch lernte. Ich glaube, dass Henoch die Erde erben wird, weil er sanftmütig war und nicht aufgegeben hat. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr, seit Jesus gestorben ist. Wir lesen in Johannes, Kapitel 17, Verse 1 bis 3. Ich lese aus dem Johannesevangelium 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Durch das Geschenk des ewigen Lebens können diejenigen, die ihm folgen, Gott hören, gehorchen und kennenlernen, indem sie in seiner Gegenwart verweilen. Er spricht jetzt. Du musst dich selbst retten und darfst keine Ausreden bringen. Wenn du seinen Willen tust, wirst du nicht die Folgen des Fleisches ernten. Jesus sagt in Offenbarung 3, und ich lese die Verse 15 und 16. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Solange du lauwarm bist, bist du dabei, aus seinem Mund ausgespuckt zu werden. Wenn du ihn nicht zum Herrn machst, wirst du stattdessen ein Ebenbild für den Teufel sein und andere verführen. Paulus schrieb in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Der Teufel kann dir nichts antun, wenn du in Christus bist, und in Christus kannst du auch lügen, die Samen des Unglaubens entfernen. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Du wirst vielleicht noch mit einigen falschen Gedanken kämpfen, aber das sollte bald aufhören, wenn du aufhörst, deinen Verstand zu befragen. Du wirst am Ende wieder dem Teufel dienen, wenn du deine Freiheit nutzt, um zu tun, was du willst. Der Teufel hat keine Autorität, aber er kann das Fleisch nähren, wenn du ihm erlaubst, dir zu geben, was du willst, und so das Fleisch stärker machen. In der Message Bible, einer weiteren englischen Übersetzung, steht in Galater 5, Vers 13, es ist absolut klar, dass Gott dich zu einem freien Leben berufen hat. Achte nur darauf, dass du diese Freiheit nicht als Ausrede benutzt, um zu tun, was du tun willst, und deine Freiheit zerstörst. Stattdessen nutze deine Freiheit, um einander in Liebe zu dienen. So wächst die Freiheit. Der Beweis dafür, dass man den Willen Gottes tut, ist die Frucht, die ein heiliges Leben hervorbringt. Deshalb habe ich auch auf die Frucht in meinem eigenen Leben geschaut. Paulus schrieb in Römer 6, Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Der Teufel bringt dich dazu, die Folgen der Sünden zu ernten. Suche nicht nach Segnungen, nur weil dein Leben ein Chaos ist. Tue stattdessen Buße. Wo das Gebet um Durchbruch versagt, funktioniert Buße jedes Mal. Ich bitte Gott niemals, mich zu segnen, wenn ich in Sünde lebe. Wenn du auf das Fleisch säst, musst du es wissen. Der Teufel mag behaupten, dass Gott zornig ist oder dass die Folgen der Sünde seine Macht sind, aber das sind alles Lügen. Du erntest nur, was du gesät hast. Paulus schrieb darüber in Galater 6, und ich lese die Verse 7 und 8. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Manche Leiter ziehen es vor, den Eindruck zu erwecken, sie würden gegen den Teufel kämpfen, anstatt zuzugeben, dass die fleischliche Natur das Problem ist. Paulus hat keinen langen Brief darüber geschrieben, wie man mit dem Teufel umgeht, aber er hat viel über den Umgang mit der Sünde und dem Fleisch geschrieben. Wen täuschst du also? Wenn du dich selbst betrügst, wirst du auch das Werk des Teufels tun und andere betrügen. Petrus schrieb in 2. Petrus 3, und ich lese die Verse 8 und 9. 2. Petrus 3, Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott hat die Kontrolle über die Zeit, um jedem eine Chance zur Buße zu geben. Gott möchte, dass alles rein ist, damit diese Welt wieder ein Paradies wird. Ich möchte ein Kanal von etwas Reinem sein. Alles, was von Gott kommt, ist rein. Jakobus schrieb darüber in Jakobus 1, und ich lese die Verse 16 und 17. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Alles, was gemacht wurde, kam aus dem Wort. Jesus ist das lebendige Wort. Wenn du also magst, was du in der Schöpfung siehst, erinnere dich daran, dass er es gemacht hat. Es macht mir nichts aus, dass Gott alle Entscheidungen für mein Leben trifft. Mittlerweile solltest du ein Vertrauen in Gottes Liebe zu dir haben. Er will dich nicht kontrollieren. Er weiß es einfach besser. Alles hat einen Plan und einen Zweck. Das Erste, was du tun musst, ist, dich zu retten, indem du dich von der Ungerechtigkeit abwendest. Paulus schrieb darüber in 2. Timotheus 2, und ich lese die Verse 19 bis 21. 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Du kannst ein Gefäß der Ehre oder der Unehre sein. Wenn du faul bist, bekommst du nichts. Wichtige Gefäße werden aus Gold oder Silber gemacht. Gott benutzt auch Holz, also sind beides Diener. Allerdings bestimmen wir unsere Position jetzt durch unsere Einstellung zur Buße. Du kannst bemessen, welche Art von Gefäß du bist, indem du dir die vielen verschiedenen Arten ansiehst, wie er dich bereits gebraucht. Wenn er dich jetzt im ganzen Leib Christi gebraucht, ist das großartig. Am Anfang musste ich an meinen eigenen Sünden arbeiten. Ich tat Buße davon, mich mit anderen zu vergleichen, zu urteilen und offen zu sündigen. Menschen wollen, dass Gott sie gebraucht, aber sie wollen nicht geheiligt werden. Fang an, an deiner Sünde zu arbeiten und an deiner Einstellung Autorität und Korrektur gegenüber. Gott wird dich so lange nicht gebrauchen, bis du Buße machst. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Falsche Propheten sagen dir, dass Gott dich gebrauchen wird, aber erwähnen keine regelmäßige Buße. Außerdem kommt alles im Reich Gottes durch das Wort. Wenn du also seine Stimme nicht persönlich hörst, kannst du keine Königreichsarbeit tun, weil sie vom König autorisiert werden muss. Diese falschen Propheten sprechen nur dein Fleisch an. Du solltest Buße tun und dich von ihm gebrauchen lassen. Das Paket, das du bei deiner Errettung erhalten hast, beinhaltet den Eifer für gute Werke. Du bist nicht vollständig, ohne etwas zu tun, was Gott für dein Leben geplant hat. Diejenigen, die die Psychologie des Menschen studiert haben, wissen, dass der Mensch nach Vollkommenheit strebt, sie aber ohne Gott nie erreicht. Paulus schrieb in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Du magst den Wunsch in deinem Sinn haben, gut zu sein, aber die Fähigkeit, ohne Gott Gutes zu tun, ist nicht vorhanden. Das liegt daran, dass du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurdest. Eine Eigenschaft von Gott ist, dass er so unveränderlich ist, weil er immer Recht hat. Wir lesen in Maleachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Er ist unerbittlich, weil er immer Recht hat. Gott hat dieselbe Eigenschaft in jeden von uns gelegt, weil wir dazu bestimmt sind, genau wie er zu tun und zu sein. Leider wurden wir durch die Sünde getrennt und das macht uns alle stur. Zu denken, dass wir im Recht sind, macht uns nicht gerecht. Denken ist gefährlich und es bringt uns auf einen Weg, der richtig erscheint. Wir lesen in Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Wenn wir jedoch Buße tun und uns mit Gott verbinden und unter seiner Kontrolle wirken, kann diese Sturheit in einen Eifer und eine Hartnäckigkeit für Gott und sein Wort umgewandelt werden. Wenn du nach Gott hungerst und dürstest, willst du studieren. Wenn du jedoch geistlich bist, studierst du nur das, woran Gott dich durch Überführung erinnert und ordnest dich dem Heiligen Geist unter. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Die Menschheit wartet heute noch auf den Aufbau. Viele Eigenschaften werden freigesetzt und beginnen richtig zu funktionieren, wenn du ihn zu deinem Herrn machst. Du kannst das Reich Gottes nicht betreten, indem du einfach wiedergeboren wirst. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Die härteste Botschaft für die Gemeinde heutzutage ist die absolute, ausübende Herrschaft von Jesus Christus. Die Menschen sind verärgert, wenn man erwähnt, dass Gott uns dazu geschaffen hat, von ihm geführt und kontrolliert zu werden. Menschen mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie Gott gehorchen sollen. Sie denken, dass sie ihren Charakter verlieren werden. Doch die Wahrheit ist, ja, das wirst du, aber dadurch wird deine Seele gerettet werden. Jesus sprach darüber in Lukas 9 und ich lese die Verse 23 bis 25. Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Die Errettung deiner Seele ist eine gute Nachricht und sie bedeutet, dass du immer noch eine Persönlichkeit haben wirst, die für immer existiert, wenn die Erde verschwindet, weil du ein Ebenbild Gottes bist. Er ist bereit, dein Leben zu übernehmen und dein Chef zu sein und alle richtigen Entscheidungen zu treffen. All die alten Eigenschaften werden in gute Eigenschaften verwandelt werden, auch wenn du mit deinem Verstand all die falschen Entscheidungen getroffen hast. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 1, und ich lese die Verse 5 bis 8, 1. Petrus 1, Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, wie ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zu folgen habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Keiner sah, dass der einfache Glaube an Gott die Grundlage für die Werke war, die Gott gefallen würden. Wir lesen in Jesaja Kapitel 55, Vers 1. Ich lese aus Jesaja 55, Vers 1 bis 3. Wohlan, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser, und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Dein Glaube muss in Gott sein und nicht in dich selbst. Es gibt also eine Reinigung, die zuerst stattfinden muss. Viele wollen nicht von Herrschaft und Leiden und Züchtigung hören, aber der Mensch wird von Gott wiederhergestellt. Petrus fuhr fort in 1. Petrus 1, Vers 9. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen, du wirst eine lebendige Seele, indem du auf Gott hörst und ihm gehorchst. Paulus schrieb in 1. Korinther 15, Vers 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Davor warst du nur ein Windhauch. Jakobus schrieb in Jakobus 4, und ich lese die Verse 14 bis 16. Jakobus 4, Vers 14. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Denn ihr solltet sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder jenes tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Manche Menschen wollen nicht sehen, wie einfach das Leben mit Gott ist und wie kompliziert das Leben sonst wird. Paulus schrieb in 2. Korinther 4 in den Versen 3 und 4. 2. Korinther 4, Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das Wort für Ebenbild ist die Nummer 1504 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet ein Abbild, das heißt wörtlich Statue, Profil oder eine Darstellung, eine Ähnlichkeit. Die Existenz deiner Seele steht auf dem Spiel. Es hängt davon ab, auf welche Stimme du hörst. Wenn du ein Ebenbild Gottes sein willst, kannst du ihn nur repräsentieren, indem du still bist. Viele ziehen es jedoch vor, stattdessen damit beschäftigt zu sein, ihren eigenen Willen zu tun. Wenn du deinen eigenen Verstand gebrauchst und tust, was du für gut hältst, dann repräsentierst du dich selbst und nicht Gott. Indem du dich selbst repräsentierst, bist du eigentlich immer noch ein Sklave des Teufels und ein Abbild des Teufels. Paulus schrieb in Epheser 2, ich lese die Verse 2 und 3, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott hat dich wie ein Pfefferminz mit einem Loch darin gemacht. Du bist nicht dafür geschaffen, ohne Gott zu funktionieren und ohne seinen Plänen für dein Leben zu folgen. Paulus schrieb in Kolosser 1, und ich lese die Verse 9 und 10. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Das Wort Wandel in Strong's ist die Nummer 4043, kommt von einem anderen Wort und bedeutet rundherum treten, das heißt auf großem Fuß gehen, besonders als Beweis der Fähigkeit, bildlich gesprochen leben, sich absetzen, folgen, mit etwas beschäftigen. Wenn du erstmal wiedergeboren bist, musst du anfangen, Christus nachzufolgen und lernen, im Geist zu wandeln, indem du seine Stimme hörst. Du fängst zuerst als Baby an, zu krabbeln. Du bist vielleicht autorisiert, etwas zu tun, aber das bedeutet nicht, dass du es tust, ohne Gott alles zu fragen. Wir lesen in Sprüche 3, und ich lese die Verse 5 bis 7. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Gott zu vertrauen bedeutet, dass du aufhörst, dich auf deinen eigenen Verstand zu verlassen. Wenn du einen Fehler machst, tue Buße. Wähle die Weisheit Gottes durch die Furcht des Herrn und du wirst vom Bösen ablassen und nicht überwältigt werden. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 20 und 21. Römer 12, Vers 20. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Gottes Wege sind nicht die Wege des Menschen. Denken ist gefährlich, weil du am Ende Gottes vollkommenen Willen verpassen wirst, wenn du wieder deinen natürlichen Verstand gebrauchst. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ich glaube, wir müssen das Tempo drosseln. Mit Säuglingen meinte Jesus diejenigen, die Gott von ganzem Herzen vertrauen, wie ein kleines Kind. Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Als ich wie ein kleines Kind wurde, hörte ich auf, mich auf meinen eigenen Verstand zu verlassen und vertraute ihm, dass er mich leitet. Ich brachte keine Ausreden für Ungehorsam. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 11, und ich lese die Verse 28 bis 30, Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lass dich durch seine Gebote mit ihm verbinden und finde Ruhe für deine Seele. Nicht jeder, der wiedergeboren ist, ist in diese Ruhe eingetreten. Ich habe sein Joch auf mich genommen. Niemand hat mich gezwungen, es zu tun. Ich habe mich ihm völlig untergeordnet. Jakobus schreibt in Jakobus 4, und ich lese die Verse 6 und 7. Jakobus 4, Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen abgibt der Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Mit Gnade kannst du alles tun. Diejenigen, die nicht demütig sind, enden mit einem Groll gegen Gott, weil sie eine schnelle Antwort wollten. Diejenigen, die Gott nicht sehr schnell hören können, sind nicht immer bereit, einen Preis zu zahlen. Sie werden sich nicht einmal einen Tag von der Arbeit freinehmen, wenn es nötig ist, um Antworten zu finden. Wenn du eine Stunde brauchst, um eine Antwort zu bekommen, dann wirst du am Ende des Tages 8 bis 10 Antworten haben. In den ersten Tagen eilte ich nicht voraus, sondern traf die Entscheidung, zuerst von Gott zu hören und ihn kennenzulernen. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Der Teufel will, dass du denkst, du könntest Herr deines eigenen Lebens sein, ohne jegliche Konsequenzen. Der Teufel will, dass du dich damit wohlfühlst, gegen Gott zu sündigen. Er ist ein sehr trauriger Typ. Es gibt ein Sprichwort: Elend liebt Gesellschaft. Und der Teufel ist höchst unglücklich. Wir lesen im Buch der Offenbarung, und ich lese in Kapitel 12, und ich lese die Verse 9 bis 12. Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Der Teufel kann überwunden werden, indem man im Königreich lebt, das jetzt hier ist. Paulus schrieb in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Welt kann nur an das Königreich glauben, wenn sie jemanden sieht, der glücklich ist, sich selbst verleugnet und Gott trotz seiner Umstände vertraut. Die beste Person, mit der man zusammen sein kann, ist ein Überwinder. Andere sind unglücklich und dienen stattdessen dem Teufel. Du kannst den Teufel nicht besiegen, ohne im Königreich zu leben. Wenn du herauskommst, geh wieder hinein, indem du deine Sünde bekennst, und das Blut Jesu wird dich reinigen. Wenn du dein Leben immer noch liebst, dann wird der Teufel dich besiegen. Wenn du dich selbst verleugnest, dann wirst du ein siegreiches Zeugnis haben. Es gibt keinen Sieg, ohne Gott zu vertrauen. Johannes schrieb in 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Alles kommt durch sein Wort vom Vater, auch jetzt. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, und ich lese die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Der Glaube kommt durch sein Wort. Paulus schrieb in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Von Anfang an ist alles durch das Wort gekommen und nichts hat ohne das Wort existiert. Sogar unsere Errettung kam durch das Wort. Jesus ist das Wort und er ist für uns gestorben. Einige von euch möchten gerne ihr eigener Chef sein, etwas anfangen oder etwas schaffen. Gott hat diesen Drang in dich hineingelegt, aber wenn du nicht verbunden bist, kannst du nicht das werden, wozu der Vater dich berufen hat. Die Welt wird sonst kein Ebenbild von Gott in dir sehen. Alles, was funktioniert, beginnt mit seinem Wort, und weil die Welt Gott nicht sieht, könnte sie denken, dass alles von dir kommt. Wir lesen in Lukas 17 und ich lese die Verse 5 bis 10. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 5. Und die Apostel sprachen zum Herrn: Nähre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, zugleich sagen: Komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was ist dir lieber, zu dienen oder bedient zu werden? Du hast die Möglichkeit, Gott jetzt zu bitten, dir alles zu vergeben, was du in der Vergangenheit getan hast, ohne den Herrn zu fragen und einen Neuanfang zu machen. Wenn du willst, dass dein Glaube zunimmt, dann lerne Gott zu repräsentieren und ihm zu dienen. Jesus sagt in Matthäus 25, Vers 23, sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Bitte Gott, dir zu vergeben und dich von deinen Plänen zu befreien. Du kannst jetzt damit anfangen und zustimmen, einige kleine Dinge zu tun, die er dir stattdessen aufträgt. Suche seinen vollkommenen Willen für dein Leben in Gedanke, Absicht und Tat, und dein Glaube wird zunehmen. Paulus schrieb in 2. Korinther 3, Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Paulus kannte nur den Buchstaben des Gesetzes, aber Gott hatte etwas in seinem Leben getan und ihn vom Buchstaben zum Geist gebracht. Wenn du versuchst, irgendetwas auf der Grundlage des geschriebenen Wortes zu tun, ohne seine spezifische Autorität, wirst du wie der Teufel enden, der die Schrift bei Jesus zitierte. Bevor der Geist Gottes kam, konnten nur wenige Jünger Jesus wirklich kennenlernen, indem sie ihm physisch folgten. Jetzt können wir alle durch die Gabe des ewigen Lebens gehorchen und durch die Führung des Heiligen Geistes nachfolgen. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 2: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Du wirst vielleicht ein paar Mal hinfallen, wenn du versuchst, die Dinge zu tun, die Gott für dich geplant hat, aber so weißt du wenigstens, dass du im Fleisch bist. Paulus schrieb in 2. Korinther 13, und ich lese die Verse 8 bis 10. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, und ihr seid stark, und auch das wünschen wir, nämlich eure Vollkommenheit. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Wir sollten uns immer freuen. Doch wenn du Gott gefällst und nicht hinfällst, dann hast du einen Grund, dich zu freuen. Wenn du gelernt hast, im Geist zu wandeln, dann kannst du anderen helfen. Ein Baby lernt durch Beharrlichkeit zu laufen, indem es nicht aufgibt. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 4, und ich lese die Verse 12 bis 17. 1. Korinther 4, Vers 12. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Paulus predigte und lebte diesen Lebensstil der Nachfolge Christi und gab nicht auf. Manche Gemeinden wollen jedoch nichts von den Kosten der Nachfolge Christi hören und ziehen stattdessen die Dunkelheit vor. Viele Gläubige sagen, dass Gott denen hilft, die sich selbst helfen. Aber das ist eine Lüge. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Du solltest seine Gerechtigkeit suchen, sein Königreich, und das bedeutet, seine Herrschaft zu suchen. Wir sollen den Herrn über unsere Grundbedürfnisse suchen. Wie viele von euch trachten tatsächlich nach seinem Reich bezüglich Kleidung oder Essen? Du kümmerst dich nicht darum, was die Leute denken, wie du aussiehst oder was du heute Abend essen wirst. Du sollst dich mehr um sein Reich und seine Gerechtigkeit kümmern. Dein Glaube könnte bedeuten, dass du jemanden verärgerst oder auf etwas verzichtest. Aber das ist es, was du tun musst. Jesus sprach darüber in Lukas 9, Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Als Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schuf, machte er ihn mit einer Abhängigkeit und einem Bedürfnis. Er wurde nicht gut gemacht, weil er mit einem Bedürfnis geschaffen wurde, von Gott zu hören und Liebe von Gott zu empfangen und den Willen Gottes zu tun. Wir lesen, was Gott zu Noah sagte. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 9, die Verse 1 bis 11. 1. Mose 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern, und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Noah und seine engste Familie hatten 150 Tage und Nächte in der Arche mit all diesen Tieren. Noah baute die Arche, obwohl er verspottet wurde. Die Arche schloss die Dinosaurier ein und sie hatten genug Nahrung und überlebten. Die Tiere fraßen sich nicht gegenseitig auf, sondern dienten sich gegenseitig und waren den Menschen wegen Gott untertan. Gottes Zorn richtete sich gegen die Gottlosigkeit des Menschen, nicht gegen die Tiere. Paulus schrieb in Epheser 5, Vers 6, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Die Existenz der Erde basiert auf der Züchtigung, die weitergeht, um uns, seinem Sohn, gleichförmig zu machen, um uns bereit zu machen, mit Christus zu herrschen und zu regieren. Wenn du die Züchtigung erträgst, wirst du für sein Erscheinen bereit sein. Mach es dir nicht bequem mit den Freuden hier und jetzt. Du solltest die ganze Zeit seine Stimme hören und nicht deine neu gefundene Freiheit nutzen, um zu tun, was du willst. Gottes Herz war immer für die Menschen, dass sie die Erde genießen und die Erde ein Paradies für den Menschen ist und nicht, dass die Sünde alles durcheinander bringt, weil sie Flüche bringt. Lass dich nicht vom Teufel oder dieser Welt einschüchtern. Gott wird sich nicht von der Welt durch die Sünde verändern lassen. Gott ist der Richter und er lässt sich nicht verspotten. Gott hat die Erde zerstört, als die Sünde durch den Menschen zunahm. Jetzt verspricht er Feuer für alle, die gottlos sind. Aber vorher wird er ein Volk haben, das als Ebenbild Gottes fungiert und zeigt, wie es durch die Söhne Gottes, die ihn repräsentieren, hätte sein sollen. Entweder bist du ein Ebenbild Gottes oder ein Ebenbild des Teufels. Wir sollen das Ebenbild Gottes sein. Du sollst also wie er sein. Wir sollen Liebe geben. Gottes ursprünglicher Plan war, dass Gott die richtigen Dinge gibt. Er wird diese Dinge bereitstellen, weil er die Quelle ist. Er ist rein. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 8, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die, die reinen Herzens sind, werden sehen, dass Gott sich durch sie manifestiert. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und nachfolgen möchtest, dann kann ich dir das Buch Meine Schafe hören, meine Stimme von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du einen Neuanfang auf dem schmalen Pfad machen willst, täglich auf den Geist sehen und Freiheit von Sünde durch regelmäßige Buße erleben willst, dann kann ich dir das Buch Wach auf, die Zeit läuft ab von Joseph Hedgecock empfehlen. Lass nicht zu, dass der Teufel dich von der Wahrheit abbringt, die jetzt durch den Geist verfügbar ist. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, die überarbeitete Auflage von Joseph Hedgecock empfehlen. Heute hast du eine wunderbare Botschaft über das Ebenbild Gottes gehört. Und das ist Gottes vollkommener Plan für dich. Er möchte, dass du ihn repräsentierst. Welch ein Vorrecht haben wir, welch eine Ehre. Wir haben nicht alles richtig getan, aber aus Gnade durch Glauben. Du musst das in deinem Herzen glauben, dass dies möglich ist. Und wenn du alles aufgibst und entscheidest, daran zu glauben, was Jesus getan hat und dass er den Preis dafür bezahlt hat, schau doch auf sein Beispiel, wie er sich selbst gedemütigt hat. Er war der Diener aller Diener. Nichts wird dich dann besiegen, wenn du dich selbst demütigst. Derjenige, der sich erhöht, wird gedemütigt. Derjenige, der sich demütigt, wird erhöht. Ich will jetzt für dich beten, denn ich möchte nicht, dass du einem Weg folgst, der richtig scheint. Es ist deine Chance, wirklich zu der Person zu werden, die du sein solltest. Doch Jesus sagte, du musst zuerst sterben, bevor du zu dem werden kannst, der du sein sollst. Der Samen muss zuerst auf den Grund fallen und dort zuerst sterben, bevor er irgendetwas Wunderbares oder Großes sein kann. Und das ist ein Bild Gottes für das, was er für dein Leben möchte. Doch das wird nicht kommen, ohne Zerbruch Buße und das Lernen seiner Stimme zu hören und ihr zu gehorchen. Himmlischer Vater, ich bete für jeden, der dieser Botschaft zugehört hat. Vater, du hast zu ihnen gesprochen durch verschiedene Schriftstellen, durch das, was ich sagte. Vater, ich bitte, dass sie diese Dinge annehmen, aufschreiben, hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit, die du durch dein Wort offenbarst. Denn dein Wort spricht immer, dein Wort geht immer mit deinem Königreich einher. Ich bitte dich, dass du treu bist, dass du treu bist, dass sie deinen Willen tun. Und dieses Wort bringt das Leben zu uns, deinen Kindern. Und wir leben durch dein Wort. Und Vater, ich bete für jeden, der dieser Botschaft zugehört hat und noch nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Ich bete jetzt dafür, dass sie den Heiligen Geist empfangen, damit sie vollständig und richtig das Wort Gottes für ihr Leben verstehen. Das lebendige Wort in Jesu Namen. Amen. Wenn du diese Botschaft genossen hast und mit uns Kontakt aufnehmen möchtest, findest du am Ende die Details und auch eine Zusammenfassung aller Schriftstellen, die du heute gehört hast. Gott segne dich. In Jesu Namen. Amen.